Grüß Gott und herzlich willkommen. Einen schönen Abend Ihnen allen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Herzliche Grüße gehen auch nach Südtirol an alle, die uns nun über Radio Maria hören. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis und Sie in der kommenden Stunde durch diese Sendung begleiten zu dürfen. Es gibt Dinge im Leben, die kann man sich einfach nicht aussuchen. Und mal ganz nebenbei, wenn wir ehrlich sind, das sind wohl die allermeisten Dinge in unserem Leben. Aber nun wirklich am allerwenigsten sucht man sich seine eigene Familie aus. Hat sie halt. Egal zu welchen Zeiten, in welchen Kulturen, in welchen Konstellationen, ob man seine Familie nun überhaupt je kennengelernt hat oder sich ein Leben lang durch ihr Dickicht kämpft, sozusagen von Kaspar Hauser und Mowgli bis zu den Buddenbrooks und den Simpsons, man kommt einfach an der Familie nicht vorbei. Sie gehört zu unserem Dasein, ob wir das wissen oder nicht, oder ob wir das wollen oder nicht. Und es verwundert kaum, dass gerade in unseren Tagen das Thema Familie wieder ein echter politischer Chartstürmer geworden ist. Dass nun uns Christen die Familie, man kann dies ruhig so wörtlich nehmen, heilig ist, nun, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Aber weiß man eigentlich so genau, was das heißt? Ja, wissen wir Christen, was es heißt, wenn etwa der Katechismus sagt, dass die Familie von Gott gegründet ist? Nun, wir fragen heute mal nach, und zwar bei niemand Geringerem als Professor Manfred Balkenohl. Als Professor für Moraltheologie ist er sozusagen arbeitsrechtlich dazu genötigt, über diese Frage Bescheid zu wissen. Und wir freuen uns, dass er uns nun aus Osnabrück zugeschaltet ist und uns heute zu diesem Thema Rede und Antwort stehen wird. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Dornis.
Herr Professor, ich habe es erwähnt, gerade heutzutage ist das Thema Familie wieder in aller Munde. Jeder hat dazu eine eigene Meinung. Jetzt mal ehrlich, ist das nicht auch ein bisschen übertrieben? Also könnte man nicht fragen, ob so etwas Privates eigentlich eine solche öffentliche Rolle spielen muss, sei es nun in der Kirche, wo ganze Enzykliken geschrieben werden, oder in der Gesellschaft, die sich ganze Familienministerien leistet?
Ja, also so privat ist ja das Thema, nicht nur das Thema, auch die Wirklichkeit Familie hier ja nun doch nicht. Wenn ich einmal ein Wort des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Nennen darf, die Familie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urzelle der Kirche. Also auf der Familie ruht alles auf. Die gesamte Gesellschaft ruht auf der Familie und ebenfalls die Kirche, weil die Familie eben die Urzelle, die Urform, nicht nur die Urform der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urform der Kirche ist. Daher kommt der Familie einfach als Fundament, als Basis eine so große Bedeutung zu.
Also was wir heute Abend in unserer Credo-Sendung betreiben, ist wirklich wichtig und von ganz entscheidender Bedeutung. Wir fragen nach der Theologie der Familie, eine kleine Reihe, die wir dann auch mit einem zweiten Teil fortsetzen werden. Jetzt freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Balkenohl, bitte.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Dies ist ein Wort, die ebenfalls von Johannes Paul II., dem verstorbenen Papst, gesagt worden ist. Das Wort, was ich eben genannt hatte. Und zwar stammt dieses Wort aus einer Predigt des verstorbenen Papstes, und er hatte die Lehre der Kirche hier zum Thema Familie zusammengefasst. In dem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio hat er diesen Gedanken erörtert und weitergeführt. Als er in der Predigt dieses Wort sagte, und zwar in einer Predigt vor Familien, die eingeladen waren: die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Da gab es eine lebhaft zum Ausdruck gebrachte Begeisterung der Zuhörer. Ein Zeichen dafür, dass der Papst die innere Überzeugung der Mütter, der Väter, der Kinder, also der Familien zum Ausdruck zu bringen vermochte. Wenn wir auf dieses Wort schauen, mit den genannten Worten des Papstes werden zwei Aspekte zusammengefasst. Die Zukunft des Menschen auf der Erde, also die Zukunft des Menschen auf der Erde, hängt von der Familie ab. Und der göttliche Heilsplan. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Es wird den theologisch geschulten Blick, auch den menschenkundig geschulten Blick, nicht überraschen, dass diese beiden Seiten bereits in der Vätertheologie, der sogenannten Patristik, zum Glaubensgut der Kirche gehörten. Der Bischof Amphilochios, ein Bischof aus der Patristik, von 340 bis 403, den übrigens der Heilige Vater zitierte in seiner Enzyklik Evangelium Vitae. Er pries, der Bischof Amphilochios, er pries die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Hier haben wir die beiden Seiten, die der Heilige Vater so übersetzt hat. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der Bischof Amphilochios, Erzeuger der Menschheit, der Heilige Vater, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Der Bischof Amphilochios, Urheber von Ebenbildern Gottes. Die kirchliche Lehre, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, war natürlich in der Patristik bekannt, gehörte bereits in der Patristik zum Glaubensgut der Kirche. Und so gehörte schon in der alttestamentlichen Zeit zum Glaubensgut des Volkes Gottes, dass die Menschen Ebenbilder Gottes sind. Aber die Urheber von Ebenbildern Gottes, das ist eben die Familie. Und wir können sagen, dass die christliche Auffassung, Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform gesehen wurde. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs und hat göttliche Zielsetzung. Beide Seiten gehören zum Glaubensgut der Kirche. Erzeuger der Menschheit, um das Wort des Bischofs nochmal zu gebrauchen, und die Urheber von Ebenbildern Gottes. Die Kirche sah Ehe und Familie auch seit jeher auf Christus zurückgeführt. Und die Kirche sah von Anfang an das ursprüngliche Ideal der unauflöslichen Ein-Ehe und die Ehe ist zur Würde eines Sakramentes auf Christus zurückgehend gesehen worden. Diese Würde hatte der heilige Paulus, der heilige Apostel Paulus, wir sind ja im Paulusjahr, deutlich vor Augen, wenn er die Ehe als das Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Im Epheserbrief heißt es, einer ordne sich dem anderen unter, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Und diese Worte des Apostels haben wir im Epheserbrief 5:21-32. Und schon aus dieser Textstelle wird deutlich, dass die Ehe ein Spiegelbild und ein Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Das ist nicht eine belanglose Ausgabe. Das ist eine Aussage, die tief in die Dogmatik, in die christliche, katholische Dogmatik hineinragt. Der Dogmatiker Michael Fmaus, der Dogmatiker war ein Lehrer von unserem derzeitigen Papst Benedikt. Der Dogmatiker Michael Fmaus schreibt, oder schrieb, muss man sagen, in seiner neuesten Dogmatik, und jetzt Fmaus, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild, nämlich Christus, selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Und jetzt weiter, dieser bedeutende Dogmatiker der katholischen Kirche. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Dieses Wort, liebe Hörerinnen und Hörer, ist grundlegend. Von Michael Fmaus in dem Werk Der Glaube der Kirche, Band 5, das Christusheil durch die Kirche und in der Kirche, Teil Band 4, das Heilshandeln in der Kirche, St. Ottilien, 2. Auflage 82, 219. Da steht es wörtlich. Ich sage es nochmal, diesen grundlegenden Satz. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Es gibt also keine andere Möglichkeit, das Verhältnis Christi zur Kirche zu verstehen. Wenn man dieses Verhältnis verstehen will, dann muss man die Ehe verstehen. So steht es in dieser berühmten Dogmatik. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese, also die Ehe, nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Das hat natürlich alles seine Zielrichtung. Das Ziel ist die Verwirklichung des Gottesreiches. An zahlreichen Stellen gibt die Schrift darüber Auskunft, dass Jesus der Ehe und der Familie ganz besondere Sorge zugewandt hat. In der Schrift heißt es, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das haben wir bei Matthäus 19,6. Ehe und Familie als theologische Größen sind der Willkür des Menschen entzogen. Das sakramentale Wesen der Ehe und damit der Familie macht deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von der Heiligkeit von Ehe und Familie als Element des Gottesreiches und damit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Diese ebenfalls im Urchristentum lebendige Überzeugung ist in den orthodoxen Kirchen, also den Ostkirchen, einschließlich der mit Rom verbundenen, also der mit Rom unierten Kirchen, bis in die heilige Liturgie, bis in die göttliche Liturgie hinein erhalten geblieben. Die Traufeier hier ist nämlich bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt: Gesegnet sei das Reich Gottes. Wenn die Brautleute also in die Kirche kommen, dann werden sie begrüßt. Gesegnet sei das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt jetzt. werden gekrönt. Das heißt also, eine Krone wird der Braut und dem Bräutigam auf den Kopf gestellt, über das Haupt gehalten. Sie werden also gekrönt. Gekrönt werden aber doch Kaiser und Könige, wenn ein Königreich oder ein Kaiserreich entsteht. Die werden die Brautleute gekrönt. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass auch hier ein Reich, und zwar das Reich Gottes auf Erden, durch den Ehebund schon Realität wird. Aber dann auch eschatologisch, also auf endzeitliche Verwirklichung hin ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum umfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im Neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Im Katechismus der katholischen Kirche, also KKK, 1623, wird auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Das ist nicht nur eine Grußadresse oder keine Grußadresse an die Orthodoxie, sondern hier wird gesagt, dass das der Glaube der gesamten Kirche, der gesamten Katholizität ist. Und in familiaris consortio, das apostolische Schreiben familiaris consortio von Johannes Paul II., dort heißt es, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Da haben wir den Gedanken, dass aus der Familie heraus, also dass die Familie für das gesamte Reich Gottes zuständig ist. Und in diesem Lehrschreiben heißt es ebenfalls, die christliche Familie verkündet mit lauter Stimme die gegenwärtige Wirkkraft des Reiches Gottes, wie auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Sie ist die Familie berufen. Und wozu ist sie berufen? Das wird hier auch verraten im familiaris consortio. Im familiaris consortio Nummer 58. Wozu ist die Familie berufen? Sie ist berufen, sich selbst zu heiligen, sowie die kirchliche Gemeinschaft und die Welt zu heiligen. Also hat eine heiligende Aufgabe, ist das Ziel, eine Berufung, eine heiligende Aufgabe, sich selbst zu heiligen, dann aber darüber hinaus die Kirche zu heiligen, die Gesamtkirche muss geheiligt werden durch die Familie und darüber hinaus noch die Welt zu heiligen. Diese dreifache Heiligung, diesen dreifachen Heiligungsauftrag, die Berufung zu diesem dreifachen Heiligungsauftrag. Sie ist berufen, wörtlich, ich zitiere, sie ist berufen, sich selbst sowie die Kirche und die Welt zu heiligen. Das erinnert natürlich daran, das Wort, was wir ganz am Anfang gesagt hatten, die Familie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urzelle der Kirche. Und die Familie selbst ist ja die Kirche im Kleinen. Das ist ebenfalls ein wesentliches Stück der patristischen Theologie, also der Vätertheologie. Urchristliche Überzeugung ist das. Eine urchristliche Wahrheit. Und diese urchristliche Wahrheit, dass die Familie selbst die Kirche im Kleinen ist, diese Wahrheit ist im Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt und neu ausgesagt worden. Es ist ja auch so, dass die Familie, dass die Ehe ein Sakrament ist, und wir wissen, dass dieses Sakrament der Ehe, dass sich die Eheleute selbst spenden. Wir wissen aber ebenfalls, dass sämtliche Sakramente von der Kirche gespendet werden. Ist das denn nur ein Gegensatz, dass die Eheleute das Sakrament der Ehe sich selbst spenden und dass aber auch die Kirche als fortlebender Christus sämtliche Sakramente spendet? Das ist kein Gegensatz. Die Eheleute spenden sich das Sakrament der Ehe selbst, weil sie Kirche sind. Sie sind die Urzelle der Kirche. Die dogmatische Konstitution über die Kirche erklärt, aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden. Also der erste Gesichtspunkt, den wir am Anfang nannten, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden und dem Volk Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In solcher einer Art Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein. Das haben wir in der dogmatischen Konstitution. Und wir haben auch im Konzil nicht nur den Ausdruck Hauskirche, sondern auch kleine Kirche, Ecclesiola, kleine Kirche. Und Hauskirche, Ecclesia Domestica. Diese vom Konzil bestätigte und urchristliche Auffassung der Familie als der Kirche im Kleinen ist eine Überzeugung von Kirchenvätern, insbesondere auch des heiligen Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert. Diese Überzeugung hatte der Heilige Vater in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in Familiaris Consortio, Gravissimam Sane, Evangelium Vitae, erneut ausgesagt und immer wieder bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich ist. Und der derzeitige Heilige Vater Benedikt, er hat diese Sicht seines Vorgängers vollumfänglich bewahrt, aufrechterhalten und weitergeführt. Die Familie ist das Heiligtum des Lebens, so heißt es in Evangelium Vitae 91. Als Hauskirche ist sie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Die ekklesiologische Bestimmung der Familie, also die Bestimmung der Familie von der Kirche her, die ekklesiologische Bestimmung der Kirche, der Familie, also der Kirche im Kleinen, ist indes keine theologische Meinung im Sinne einer freien Ansicht, sondern eine theologische Wesensaussage. Daher betont der eben genannte Katechismus der katholischen Kirche zu wörtlich: Die christliche Familie ist eine spezifische Darstellung und Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft. Sie kann und muss deshalb auch Hauskirche genannt werden. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Wie im Neuen Testament angedeutet wird, kommt ihr in der Kirche eine einzigartige Bedeutung zu. Das haben wir im Katechismus der katholischen Kirche 2204. Sie kann und muss Kirche genannt werden. Die Familie. Die Kirche im Kleinen. Nicht nur, dass man sie nennen kann und darf. Sie muss. Sie kann und muss Kirche genannt werden. So deutlich hat das der Katechismus der katholischen Kirche dargelegt.
Credo, der Glaube der Kirche, heute mit dem ersten Teil unserer Reihe zur Theologie der Familie. Wir betrachten die theologischen Grundlagen der Theologie der Familie. In einem ersten Teil hat uns unser heutiger Referent, Professor Balkenhol aus Osnabrück, darüber eine Einleitung gegeben, dass die Familie seit jeher nach in einer christlichen Auffassung eine sowohl natürliche als auch übernatürliche Einrichtung ist. Johannes Paul II. Sagte, die Zukunft des Menschen auf Erden hängt von der Familie ab. Das ist sozusagen ihre natürliche Seite, und die übernatürliche findet sich in der Formulierung: der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Johannes Paul II. Hat auch einen Kirchenvater, wenn man so sagen darf, zitiert, Bischof Amphilochios, der gesagt hat, dass die Familie sowohl Erzeuger der Menschheit als auch Urheber von Ebenbildern Gottes ist. Diese besondere Einheit der Eigenschaften dieser beiden, sowohl der natürlichen als auch der übernatürlichen Bestimmung der Familie, findet einen sehr anschaulichen Ausdruck, beispielsweise in der Krönungsliturgie, wie sie in den Ostkirchen, ja, die Trauung ist dort eine Krönungsliturgie. In Familiaris Consortio heißt es kurz und knapp: die Familie soll sich selbst, die Kirche und die Welt heiligen. Da sind all diese Aspekte noch einmal zusammengefasst. Das Sakrament der Ehe können sich eben zum Beispiel die Eheleute selbst spenden, weil sie selbst Kirche sind. Also die Bestimmung der Familie von der Kirche her ist keine beliebige theologische Meinung, sondern es ist eine theologische Wesensaussage. Welche Aspekte nun daraus folgen, wie die Gedanken dazu weitergehen müssen, dazu hören wir nun weiter. Professor Balkenhol, bitte.
Ja, danke schön, Herr Dornius. Ein weiterer Aspekt ist folgender, der ebenfalls in dem genannten Brief des Papstes an die Familien genannt wird. Es ist nämlich die Familie als Abbild des dreieinigen Gottes. Und das heißt hier wörtlich in dem genannten Schreiben: es ist möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Und wörtlich: umgekehrt bildet das göttliche Wir das ewige Vorbild, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und Frau gebildet ist. Und wir können hier sagen, so wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild des trinitarischen Gottes ist, so ist die menschliche Familie in ganz besonderer Weise das Ebenbild der göttlichen Trinität, das Abbild des dreieinigen Gottes. Die Familie ist insbesondere das Spiegelbild des innertrinitarischen Dialoges. Es ist Glaubenssatz, dass die göttlichen Personen ineinander leben. Das hat das Konzil von Florenz dargetan. Die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung der drei göttlichen Personen wird als Perichorese bezeichnet, ein theologischer Ausdruck, den ich erkläre. Es kommt aus dem Griechischen und da heißt es Perichorein. Daher kommt das, heißt wörtlich herumgehen, auf jemanden übergehen. Also die göttliche Dreieinigkeit hat man versucht zu beschreiben, auf jemanden übergehen, herumgehen wörtlich. Und bereits in der Väterzeit wird diese Lehre auf mannigfache Weise wiederholt und zu erklären versucht. Am ausführlichsten von Augustinus. Das Wort Perichorese findet sich zum ersten Mal bei Gregor von Nazianz. Und bis in die früheste Zeit der Kirche hinein geht die Glaubensüberzeugung zurück, die Glaubensgewissheit, dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Und Gott offenbart sich ja den Menschen auch durch Zeichen. Er offenbart seine göttliche Trinität, seine Dreieinigkeit dem Menschen durch die Familie. als Ausdruck der göttlichen Liebe und Abbild der göttlichen Dreieinigkeit stellt das Leben der Eheleute und der christlichen Familie insgesamt eine Widerspiegelung der innertrinitarischen Wirklichkeit, also eine Widerspiegelung des dreieinigen Gottes dar, auf die sie ausgerichtet ist. Die Liebe ist die Grundlage der Daseinsweise, die eine dialogische innertrinitarische Beziehung, die Beziehung in Ehe und Familie, so die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ermöglicht. Natürlich ist das nur durch Symbolintuition zu erfassen. Und wenn der Mensch liebt, das hatten wir schon in vorausgehenden Betrachtungen gesagt, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Und heute muss in einem Zeitalter des ethischen Verfalls, aber zugleich in einem Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte gesehen werden, dass christlich gelebte Ehe und Familie das Abbild der göttlichen Dreieinigkeit ist, das Abbild der Trinität ist, auf Christus hin orientiert ist und eine ganz besondere, intensive Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander, als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Von diesem Sendungsauftrag hatten wir eben gesprochen. Da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, auch und gerade nach den Dokumenten, nach den kirchlichen Dokumenten, auch nach den Dokumenten des Heiligen Vaters, auch des verstorbenen Heiligen Vaters, die eigentliche Urzelle, die Urform der Kirche ist, begründet die christliche Ehe und Familie an Gott geweihtes Leben der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Kräften einzusetzen, um in dieser besonderen Form des christlichen Lebens einander und den größeren Gemeinschaften zu dienen. Es gilt für die christliche Ehe das Herrenwort: Was nun Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Bei Matthäus 19,16 haben wir das. Und ebenfalls gilt für Ehe und Familie in ganz besonderer Weise: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihre Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. Die Berufung zur christlichen Ehe und Familie, das Thema der Berufung zur christlichen Ehe und Familie, taucht in den pastoralen Schreiben und Enzykliken häufig vorauf. Die Berufung zur christlichen Ehe und Familie bewirkt das Leben nach dem Evangelium und seiner Verkündigung durch Wort, durch Leben und Beispiel in den eigentlichen apostolischen Diensten, wie wir gesehen haben aus dem Konzilstext eben, apostolische Dienste, die tiefer gesehen Befähigung zu Liebe und Liebesdienste sind. Deren Wesen es aber ist, dass sie der ureigenen Handlungsweise der Gesamtkirche entsprechen. Diese, die Gesamtkirche, ist im Verlauf ihrer bewegten Geschichte, vor allem aber in Krisenzeiten, immer und immer wieder gestärkt und erneuert worden durch diese kleinen Urformen der Kirche, durch viele christlich gelebte Ehen und Familien, diesen Trägern der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche. Und ein weiterer Gesichtspunkt darf nicht verheimlicht werden, nicht verschwiegen werden. Die christliche Ehe und Familie erwächst nicht nur aus der Vergangenheit, aus dem Gewesenen, sondern ist auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja, durch sie wird Zukunft im Heilsplan Gottes geschaffen. Ganz konkret wird die Zukunft der Kirche durch Zeugung und Geburt von Kindern geschaffen. Somit ist christliche Ehe nicht nur auf die Zeit, sondern auf die Ewigkeit ausgerichtet. Christliche Ehe eröffnet Ewigkeit des Menschen, denn durch sie werden Menschen zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes ins Dasein gerufen und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Weckung neuen Lebens hat, eröffnet also die Ewigkeit des Menschen in der glückseligen Anschauung Gottes. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Das steht im Familiaris Consortio, dem genannten apostolischen Schreiben Nummer 49. Ich sage es noch einmal. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Und in der genannten Enzyklika Evangelium Vitae betonte der Papst die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, die mit einer besonderen Verantwortung verbunden ist. So heißt es hier wörtlich. Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Und diese Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes ist mit einer besonderen Verantwortung verbunden. Und es wird weiter ausgeführt, einer Verantwortung, die ihren Höhepunkt, ja wodurch denn ihren Höhepunkt erreicht, wird hier ausgesagt, einer Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. In der menschlichen Elternschaft ist Gott selber gegenwärtig. Und in derselben Enzyklika Evangelium Vitae heißt es, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Evangelium Vitae, Seite Nummer 43. Ich sage diesen wichtigen, grundsätzlichen Gedanken nochmal zusammengefasst. Die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes ist mit einer besonderen Verantwortung verbunden. Einer Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Und weiter, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Christliche Eheleute sind aber auch dazu berufen, gleichsam eine Vorahnung der ewigen Glückseligkeit im irdischen Leben schon erahnen zu lassen, weil der Mensch auf diese Wirklichkeit hin geschaffen ist. Das Ziel des Menschen kann schon in seiner frühesten Phase vorweggeschenkt werden. Ein Kind nämlich, das angesichts der Liebe seiner Eltern aufwächst, die ihrerseits in Liebe miteinander verbunden sind und dem Kinde die geschuldeten Geschwister gönnen. Dieses Kind verspürt den Zustand der Seligkeit bereits angesichts der Stellvertreter Gottes in den Gestalten der Eltern. Dass Eltern Stellvertreter Gottes sind, ist Pflicht Katechismuswissen. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Im katholischen Katechismus der Bistümer in Deutschland, Seite 219. Wahre Stellvertreter Gottes kann man daran erkennen, dass sie schon hier auf Erden gleichsam eine Vorform von Glückseligkeit, Beatitudo, eine Vorform von Glückseligkeit Realität werden lassen. Es kann nämlich in diesem Leben schon ein Abglanz dessen vorweggeschenkt werden, was das eigentliche Ziel des Menschen in der ewigen Anschauung Gottes ausmacht. Ein Abglanz dessen in dieser Welt zu schenken, das ist Aufgabe, ebenfalls die Aufgabe der Ehe und der Familie. Und dann haben wir noch ein Wort zu sagen von den Wesensgütern der Ehe und Familie.
Die Grundlagen einer Theologie der Familie, die betrachten wir heute in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Unser heutiger Referent ist Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. In einem zweiten Teil haben wir zwei neue Aspekte betrachtet oder zwei weitere Aspekte zur Theologie der Familie, nämlich zum einen, dass die Familie das Abbild des dreifaltigen Gottes ist und also die Liebe die Grundlage ihrer Daseinsweise ist, die Liebesbeziehung in Ehe und Familie. Gerade heutzutage für christlich gelebte Familien stellt dies eine besondere Form der Christusnachfolge dar, nämlich in der Fähigkeit zum Verzicht einerseits und in der Fähigkeit andererseits zum ungeteilten Einsatz zum mitmenschlichen Du. Das gilt sowohl nach innen in der Familie wie auch nach außen in ihrer Außenwirkung. Und zum anderen ein weiterer Aspekt, die christliche Familie erwächst nicht nur aus der Vergangenheit, sondern sie geht auf Zukunft hin, indem sie nämlich die Schöpfung fortführt. Als erlöste und erlösende Gemeinschaft hat sie somit einen ganz beachtlichen Ewigkeitsaspekt. Sie eröffnet in einer besonderen Weise die Ewigkeit des Menschen. Und es bedeutet nicht weniger als die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Und diese Teilhabe ist verbunden mit einer besonderen Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens erreicht, in der Zeugung, die theologisch gesehen nichts anderes ist als die Fortführung der Schöpfung. Wir freuen uns nun auf den dritten Teil Ihres Vortrags, Professor Balkenohl.
Ja, danke schön, Herr Donis. Es ist ein weiterer Teil. In aller Kürze noch hinzuzufügen, nämlich zusammenfassend die Wesensgüter von Ehe und Familie. Wir können auch sagen, die Wesensbestimmungen von Ehe und Familie. Die christliche Ehe ist eine in Liebe verbundene, unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Die Ehe ist auf die Weckung neuen Lebens hingeordnet, gerade in unserer Zeit. Eine ganz wichtige Bestimmung, ein ganz wichtiges Wesensgut von Ehe und Familie, worauf hingewiesen werden muss, weil dieser Punkt so scheint es ja doch häufig vergessen wird. Als kleine Kirche hat die aus der Ehe erwachsene Familie die stete Aufgabe der Erneuerung der Kirche und der gesamten Gesellschaft. Es war bislang immer so, dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie Kirche und Gesellschaft erneuert und gerettet worden sind. Denn die Familie stellt nicht nur die fundamentale Rolle der Gesellschaft dar, sondern ist ebenfalls die eigentliche Urform der Kirche. Wenn die Wesensgüter der Ehe, die Hinordnung auf die Wirkung neuen Lebens, die Einpaarigkeit, also die Monogamie, und die Unauflöslichkeit nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, dann verspielt der Mensch nach allen Erfahrungen des Lebens sein Glück. Eine Geringschätzung dieser Wesens- und Lebensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hatz nach Lust, Besitz und Geltung hineinflittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Liebens und Geliebtwerdens erfahren. Diese Werte aber sind es, die Ehe und Familie und die Kirche insgesamt prägen. Den im öffentlichen Bewusstsein und im Wissenschaftsbereich zur Vorherrschaft gelangten Biologismus sieht man heute weitgehend auf Ehe und Familie übertragen. Das ist eine unzureichende Erfassung der Wirklichkeit. Die Gründung einer christlichen Ehe und das Werden dieser Ehe zur Familie durch die Ankunft von Kindern sind nicht bloße biologische und soziologische Ereignisse, die ausschließlich den natürlichen und gesellschaftlichen Normen unterliegen, sondern Ehe und Familie sind darüber hinaus, wie gesehen wurde, theologische Wirklichkeiten. Die biologischen, soziologischen, die wirtschaftlichen, auch die psychologischen Tatsächlichkeiten sind indessen, wenngleich wichtige und unverzichtbare Rahmenbedingungen, gleichsam natürliche Grundlagen dafür, dass sich etwas noch Tieferes und Höheres ereignet. Und zwar ebenfalls Wirklichkeiten, die nicht allein mit dem Intellekt erfasst werden können. Die theologische Qualität christlicher Ehe und Familie. Damit ist nicht gemeint, dass die theologische Sicht im Sinne einer Komplettierung noch hinzukommen müsse, sondern die theologische Wirklichkeit durchwaltet die biologischen, soziologischen und psychologischen Realitäten, sodass von einem In- und Miteinander all dieser Aspekte gesprochen werden kann. Christliche Ehe und Familie sind sowohl natürliche als auch übernatürliche Wirklichkeiten. Sie sind natürlichen als auch übernatürlichen Ursprungs und in allen ihren Lebensvollzügen auf Natur und Übernatur ausgerichtet. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort sagen, nämlich dass die Einheit von Natur und Übernatur eine Grundaussage des heiligen Thomas von Aquin war, der auch begründet hatte, dass die Übernatur die Natur voraussetzt. Diese theologischen Grundlagen und Grundaussagen sind auch und gerade im Blick auf die christliche Ehe und Familie zu erkennen. Damit wollen wir heute einmal aufhören. Zunächst einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die theologischen Grundlagen der Familie, einer Theologie der Familie, das war heute unser Thema in der Credo-Sendung im ersten Teil dieser Reihe zur Theologie der Familie. Wir setzen noch mit einem zweiten Teil fort. Unser Referent, Professor Balkenohl, hat am Ende seines Vortrages noch einmal sind wir an den Anfang der Sendung zurückgekehrt, nämlich zur Einheit von natürlicher und übernatürlicher Bestimmung der Familie. Sie ist seit jeher, so sagen es Christen, eine sowohl natürliche als auch übernatürliche Einrichtung. Sie hat die wesentliche Bestimmung oder die stete Aufgabe der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und das ist sozusagen, darin äußert sich zutiefst dieser Grund, diese Einheit von Natur und Übernatur, die hier zum Ausdruck kommt, und alles andere, sozusagen das Alltagsgeschäft, die biologischen, die soziologischen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sind nicht nebensächlich, die sind schon sehr wesentlich, aber sie ruhen doch auf diesem theologischen Grund, auf dieser theologischen Wirklichkeit der Einheit von natürlicher und übernatürlicher Einrichtung der Familie. Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen. Eine erste Anruferin ist nun bei uns, Frau Margarete. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich habe sehr viel Wunderbares gehört. Und es war für mich also wieder ein ganz gewaltiger Anstoß zu hören, dass die Ehe ein Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit ist. Und das ist so eine ungeheure Aussage, sodass man darüber etwas länger reden müsste. Das, meine zweite Bitte ist, ich würde noch gern mehr sagen, dass man im Kanon der Messe wird immer gebetet für Papst, Bischöfe und Priester, für alle, die in der Kirche mithelfen. Ich vermisse, dass man sagt, auch für die christliche Kirche, für die christliche Familie, dass wir mehr gemeint werden, dass wir mehr nicht in den Vordergrund kommen, sondern dass wir begreifen lernen, was wir eigentlich sein sollen. Kirche im Kleinen und diese Kirche hinauswirkt in die Weltkirche. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich möchte jetzt still sein und danken für Ihren Vortrag.
Ja, ich bedanke mich. Bitte. Ja, ich bin also auch Ihrer Auffassung, dass die Ehe und die Familie als theologische Wirklichkeit stärker in das Blickfeld auch der Kirche, der organisierten Kirche, sage ich jetzt einmal, und auch der feiernden Kirche, in der Eucharistiefeier Platz findet. Da bin ich ebenfalls Ihrer Auffassung. Wenn für die gesamte Kirche immer gebetet wird, dann wird auch für die Familie, denn die Familie ist ja die Urform, die Urzelle der Kirche. Und es ist ja ein ganz gewaltiger Fortschritt, wenn wir die Kirchengeschichte ein wenig betrachten, dass sozusagen von ganz hoher Instanz, vom Papst selbst und den letzten Päpsten, diese Gesichtspunkte immer wieder ausgesagt worden sind. Aber bis es denn einmal ankommt, da dauert ja auch eine Zeit. Und so haben wir ja auch die Aufgabe der ständigen Interpretation und der ständigen Arbeit von der Patristik, von der frühen Kirche angefangen, bis heute diese wichtigen Gedanken immer wieder deutlich werden zu lassen. Wir versuchen das zu tun, tun alles, was in unserer Kraft steht. Aber diese Kraft darf nicht erlahmen. Es muss und wenn diese Überzeugung, auch die Überzeugung der jungen Menschen wird, und die jungen Menschen haben ein offenes Ohr dafür, dann wird sie auch eine ganz andere Einstellung finden gegenüber der Ehe, der Familie, auch gegenüber der Kinder. Ich habe es erlebt, dass junge Leute in großer Freude in die Ehe und Familie hineingingen und ebenfalls in großer Freude dann das Ja zum Kind und zu den Kindern sagten. Und es ist so, dass durch diese innere Überzeugung, dass die Kirche, dass die Familie die Kirche ist und dass die Familie die eigentliche Grundlage von Gesellschaft und Kirche ist und dass die Familie die Grundlage eines jeden Glückes des Menschen ist, haben sehr viele junge christliche Familien dieses Leben, diese Überzeugung in das Leben hinein übersetzt. Zum Wohle ihrer eigenen Person und auch zum Wohle von Kirche und Gesellschaft.
In der Frage tauchte ja etwas Besonderes auf, dass ja Ihr Gedanke im zweiten Teil des Vortrages, nämlich, dass die Familie, die Liebe in der Familie Abbild der Liebe des dreifaltigen Gottes ist. Und nun werden natürlich gut geübte Christen werden sagen, naja, das ist ein sehr schöner Gedanke, war mir jetzt nicht so geläufig, aber vielleicht, manche werden vielleicht auch die Augenbrauen hochziehen und sagen, huiuiui, das ist ein ganz schön hoher Anspruch, da liegt die Messlatte ganz schön weit oben. Vielleicht können Sie uns das nochmal noch einmal ausführen und uns vielleicht auch ein bisschen die Scheu vor diesem hohen Anspruch nehmen.
Das ist selbstverständlich ein hoher Anspruch. Und das ist auch ein hohes Ideal, ganz klar. Aber ohne einen Anspruch und ohne ein hohes Ideal kommt der Mensch ja nur auch mal nicht aus. Dieser Anspruch ist da. Und wir können so ein hohes Ideal nicht eins zu eins umsetzen im Leben. Wir können es aber vor uns haben. Wir können es aber im Blick haben und unser Leben auf so ein Ideal ausrichten. Und das ist schon ganz viel. Und wenn das ein wenig gelingt, ein wenig mehr gelingt, als das vielleicht früher mal der Fall war, dann wird es auch sozusagen eine Wiederentdeckung der christlichen Ehe und Familie geben. Und dadurch natürlich auch eine Wiederentdeckung der Kirche in diesem Sinne, weil ja die Ehe und die Familie die Kirche im Kleinen sind.
Also das heißt, wenn das, um am Schluss Ihres Vortrags anzuknüpfen, wenn das Fundament nur richtig gelegt ist, dann sind eben die anderen Rahmenbedingungen, dann können die sozusagen besser organisiert werden und dann können die sich aber auch nicht so aufspielen, wie ja, Sie es genannt haben, diese biologischen, soziologischen, das Wirtschaftliche und so weiter.
Mhm. Genau so ist es.
Wir haben einen weiteren Anrufer, eine weitere Anruferin bei uns. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Winfried Meyer, grüß Gott, Herr Dr. Balkenhoff, ich wollte mal fragen, ja, wie es in anderen Religionen ist, bei den beim Islam und bei den anderen Religionen, wie schaut es da, also gilt da die Ehe ganz genau gleich, ist das für Gott ganz genau gleichgültig?
Gleichgültig ist die Ehe und die Familie in den anderen Religionen, keineswegs. Im Islam wird der Ehe und Familie hohen und höchsten Stellenwert zugewiesen. Im Judentum ebenfalls hohen Stellenwert zugewiesen. Wir haben im Talmud, wenn wir die jüdische Seite sehen, da heißt es hier in dem Traktat Jebamot, Rabbi Eleazar sagt, wer kein Weib hat, ist kein Mensch. Denn es heißt, Mann und Weib schuf er sie und nannte ihren Namen Mensch. Und in demselben Traktat heißt es, Rabba Ba'ula fügt noch hinzu, er ist auch ohne Frieden. Denn es steht geschrieben und dann stützt man sich auf das Alte Testament. Und da ist das Judentum. Wir sind natürlich heute, haben wir in unserer individualistisch geprägten Philosophie und auch Theologie nicht mehr die Vorstellung, dass man sagt, wer kein Weib hat, ist kein Mensch. Aber wir sehen aber die hohe Einschätzung, nicht wahr? Den Gesichtspunkt wollte ich einmal sagen. Und die hohe Einschätzung ist auch im Islam da. Im Islam gibt es ja eigentlich nur zwei theologische Positionen. Erstens, Gott ist der Höchste. Und zweitens, die menschliche Familie. Da hat man das zu tun, was Allah will. Und gegen den Willen Allahs darf nicht gehandelt werden. Der Wille Allah ist derjenige, dass sie Kinder haben. Und das eheliche Leben, das Familienleben, muss so gestaltet sein, wie es Allah will. Und diese Auffassung war ja im Grunde auch die Auffassung der Kirche in ihren frühen Jahrhunderten. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Islam erst im 6. Jahrhundert kam, als man in unserer Kirche sozusagen Platz gemacht hatte. Das ist ein Kapitel für sich. Das ist ein weites Feld, sage ich. Darüber könnte man eine ganze Abhandlung und reihenweise diese Vorträge halten und uns darüber unterhalten. Der Islam sieht auch Familie als das höchste theologische Gut neben Allah, neben Gott. Und im Judentum ist es ebenfalls so. Und wenn wir im Judentum sehen, da habe ich jetzt auch im Talmud den Traktat Kiddushin, wo es heißt, drei haben Anteil am Menschen: Gott, Vater und Mutter. Das sind die drei Anteile am Menschen. Und das hat Konsequenzen. Und davor steht, die Rabbinen haben gelehrt, drei haben Anteil am Menschen: Gott, Vater und Mutter. So steht es im Traktat Kiddushin. Sie sehen, wir können es hier nur andeuten, dass andere Religionen Ehe und Familie ebenfalls als ganz hohes oder weniger als höchstes Gut, als höchstes theologisches Gut betrachten.
Wir sehen also wirklich ein weites Feld, ein sehr breites Spektrum und keineswegs so eine 0815-Theologie, die sich da hinter der Familie verbirgt, sondern da geht es in ganz viele Richtungen, sind da ganz viele Wege begehbar, die man ausloten müsste. Vielen Dank, Professor Balkenhol, für heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Ihnen alles Gute und einen guten Abend nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Ich bedanke mich.
Auch Ihnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren hier in der Credo-Sendung. Ihnen alles Gute, weiterhin gottesreichen Segen. Ihr Gregor Dornis.